Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Bern, Fribourg-Wallis.
Diese Verantwortung kann man jetzt wirklich nicht einfach an einem Gemeinderat anhängen.
Das sagt die Berner Finanzdirektorin zum Debakel um den Steuer-Bärenpark. Ein Gespräch mit ihr. Dann, wider Willen müssen sich die Friburger Richter mit offenen Läden am Sonntag befassen. Wie bringt man Lehrlinge erfolgreich durch die Lehre und näher auf den Arbeitsmarkt? Ein Beispiel von Burgdorf zeigt es. Und es ist hell, wohnlich und man fühlt sich daheim. Das Kompliment geht an das betagte Zentrum Laupen, zusammen mit einem Preis, dem Age Award. Wir waren auch dort, hören gut Viertel vor. Das Wetter morgen, zwischendurch Sonne und am Abend Regen, 7 Grad. Am Mikrofon Elisa Henni. Und der Peter Brandenberger mit den Nachrichten.
Die Berner Stadtregierung will genau wissen, warum der Bärenpark nochmal viel mehr kostet als angenommen, bis 9 Millionen mehr. Die Stadtregierung will darum eine Untersuchung. Wer sie macht, ist noch offen. Die Stadtregierung bedauert auch, dass der Bärenpark jetzt klar nicht ohne öffentliche Gelder zustande kommt, so wie das eigentlich die Vorgabe wäre. Der Botanische Garten Bern bleibt sicher weitere 4 Jahre bestehen. Die Bernregierung hat pro Jahr je 550'000 Franken bewilligt. Zusammen mit den Beiträgen von Stadt- und Burgergemeinde Bern, von Stiftung BOGA und von Unibern sei der Betrieb so bis Ende 2013 gesichert, teilt die Regierung mit. Die Schauhäuser werden vorläufig nicht saniert. Wie es nach dieser Übergangslösung weitergeht, will die Regierung bis in 3 Jahre sagen. Die Stadt Bern tut die Hängebrücke zu. Mit diesem Projekt hat sie Jugendliche aufgefangen, die eine Zeit lang von Schule ausgeschlossen waren. Die Nachfrage sei in letzter Zeit zurückgegangen, begründet die Berner Stadtregierung. Und es haben heute genug andere Möglichkeiten, für solche Jugendliche zu betreuen. Die Berner Städte Bern, Thun und Moutier empfehlen die Plakatgesellschaft APG, die Plakate zur Anti-Minaret-Initiative nicht aufzuhängen. Verbieten wollen sie den Aushang von diesen Plakaten aber nicht. Auch der Verband von der Walliser Städte beurteilt die Plakate, Zitat, als abstoßend, will sie aber auch nicht verbieten. Und die Umweltorganisationen WWF und Pro Natura machen Rekurs gegen die Baubewilligung für das Gaskombikraftwerk Chavalon im Wallis. Die Gemeinde Wuffi hat mit der Bewilligung gegen Interessen vom Klimaschutz und der lokalen Bevölkerung entschieden und dazu auch das Verfahren nicht respektiert, beklagen sich die Umweltorganisationen.
Die ganze Berner Stadtregierung ist am Morgen hergestanden, weil der Bärenpark viel teurer wird als geplant. Besonders gefragt war die Finanzdirektorin Barbara Hayo. Sie hat den Bau des Bärenparks fast von Anfang an betreut. Brigitte Mader hat mit ihr geredet.
Barbara Hayo, heute Morgen hat der Gemeinderat davon geredet, dass sie einen finanziellen Scherbenhaufen. Das Ganze hat der Gemeinderat völlig unerwartet jetzt geprägt mit diesen Mehrkosten für den Bärenpark. Ihr, Barbara Hayo, ihr seid in der Projektorganisation dabei. Für mich klingt jetzt das Ganze wie ein nach Verantwortung abschüffeln.
Nein, das klingt überhaupt nicht nach Verantwortung abschüffeln. Und es ist es auch nicht, weil die Zahlen, die die Stadt seit diesem Jahr und eigentlich noch heute auf den Tisch legt, sind so etwas von diffus, dass man ja noch heute nicht weiss, wo die Zahlen wirklich liegen. Und ich glaube, diese Verantwortung kann man jetzt wirklich nicht einfach an einem Gemeinderat anhängen.
Ihr seid von Anfang an mehr oder weniger dabei jetzt bei diesem Projekt Bärenpark, habt Sponsorengelder gesammelt. Im Mai dieses Jahr habt ihr gehört, dass der Bärenpark nochmal teurer kommt als man. Es ist ja nicht die erste Kostensteigerung, dass er nochmal teurer kommt als man angenommen hat. Warum habt ihr nicht mehr Druck gemacht, dass jetzt endlich klar wird, was kostet das Prestigeprojekt, das es ja ist für die Stadt?
Ich kann euch sagen, ich habe massiven Druck gemacht. Nicht nur ich oder Lenkungsausschuss. Wir haben immer wieder gefordert, bringen jetzt endlich die Zahlen. Im Mai haben sie so diffuse Andeutungen gemacht. Aber Klarheit haben wir weder im Mai gehabt, noch haben wir sie heute.
Wir hätten ja können mit Sanktionen drohen. Ihr seid selber auch noch im Verwaltungsrat von diesen Stadtbauten, die ja im 100% Besitz sind von der Stadt selber, dass man dort einfach Druck macht. So geht es nicht. Wir müssen genau wissen, wir sind das all diesen Geldgebern, diesen privaten Leuten, die da 100 Franken oder wie viel auch immer, diesen grossen Sponsoren, sind wir das einfach schuldig.
Das war uns absolut bewusst gewesen und darum haben wir diesen Druck auch gemacht. Wir haben es verlangt, wir haben gefordert, gegeben, die Zahlen. Die Zahlen sind dann immer so ein bisschen bruchstückartig gekommen. Immer so ein bisschen Wasserstandsmeldung. Einmal war sie ein bisschen höher, einmal ein bisschen tiefer gewesen. Und die konkrete Zahl, die wirklich konkrete, wenn man überhaupt von einer konkreten Zahl reden kann, 18,3 bis 23,6, die wissen wir seit Ende September.
Ihr habt jetzt von Wasserstandsmeldungen geredet, wie die Kosten alle angegeben wurden. Ich bin jetzt ein bisschen böse und sage, es waren auch ein bisschen Wasserstandsmeldungen, die man im Zusammenhang mit dem Bärenpark gängig um ein bisschen gehört hat. Zuerst einmal ist der Herr Guggisberg, der vor euch das Projekt betreut hat, gekommen mit 16 Millionen. Ihr habt es dann dimensioniert, hat gesagt, es kostet noch 10 Millionen.
Ich habe nicht gesagt, das kostet 9 Millionen. Die 9 Millionen hat die Bauherrin gemäss einem Kostenvoranschlag errechnet und ich durfte sie dann erzählen.
Ich merke jetzt, also, ihr habt das Gefühl, es ist jetzt ungerecht, wenn man euch da an Karren fährt.
Nein, ihr könnt mir doch 100 Mal an Karren fahren, aber tut vielleicht mal die Relationen wahren, wer ist Bauherrin, wer hat Kompetenz im Baumanagement. Und wenn mir eine kompetente Organisation sagt, wir können den Bärenpark für 9,7 Millionen bauen, wenn sie mir dann ein Jahr später sagt, oh, jetzt ist aber Zeug aufgetaucht, das ich nicht gewusst habe, es kostet jetzt 14, aber das ist wirklich das. Dann bin ich als Finanzdirektorin von Stadt Bern auch nicht die, die verantwortlich ist dafür, dass die nicht wissen, was ihr Bau kostet.
Frau Hayab, wenn ihr jetzt hinterher könntet, ihr habt ja das Projekt dann übernommen vom Herrn Guggisberg, würdet ihr das nochmal machen?
Wenn ich vor dem, als ich das Projekt übernommen habe, gewusst hätte, wenn man mir hätte gesagt, Frau Hayab, der Hang ist voller Wasser, den kann man nicht bebauen, oder es kostet 20, 23, 24 Millionen, dann kann ich heute sagen, nein, ich hätte das Projekt nicht gemacht, weil mir klar ist, so viel Geld kann man nicht über Drittmittel reinholen.
Muss man also hinterdrein jetzt eigentlich sagen, es war eigentlich blauäugig gewesen, dass man verlangt hat, dass das Projekt Bärenpark ohne Steuergelder realisiert wird. Eigentlich ein Projekt, wo man so kann sagen, das geht einfach nicht, das ist zu gross, da gibt es zu viele Unwägbarkeiten. Das kann man, so ein Projekt kann man nicht ohne Drittmittel, ohne Steuergelder finanzieren.
Wenn man von Situation ausgeht, dass es eben 20, 23 Millionen sind, dann muss man ganz klar sagen, so ein Projekt kann man nicht mit Steuergeldern finanzieren. Wenn man aber aufgrund der Fachleute die Meldung bekommt, man kann das für 9 Millionen bauen oder man kann es für 14 Millionen bauen, dann kann man es versuchen. Und ich muss ja sagen, wir haben ja immerhin 12,3 Millionen gesammelt. Das muss man einfach auch sehen. Und von dem her, das ursprüngliche Projekt, wie man es uns damals auch präsentiert hat, wäre finanziert gewesen.
Jetzt geht ihr am 25. Oktober an die Einweihung mit all dieser Geschichte, die jetzt der Bärenpark neu hat bekommen. Mit was für einem Gefühl?
Ich bin masslos enttäuscht, sehr verärgert und im Moment kann ich mich noch nicht so richtig darauf freuen, dass der Bärenpark eröffnet wird.
Barbara Hayo, Finanzdirektorin von Stadt Bern. Im Moment gerade diskutiert das Parlament über das Finanzdebakel beim Bärenpark. Was die Volksvertreter sagen, gehören in unseren Morgensendungen 6:30, 7:30, 8:30. Im Kanton Freiburg gehen schon wieder Ladenöffnungszeiten zu reden. Das Mal geht es um Sonntagsverkäufe, wo die Gewerkschaft Unia ein Dorn im Auge war. Jetzt muss sich das Freiburger Kantonsgericht damit befassen. Es muss, hat das Bundesgericht entschieden. Herbert Ming.
Man muss aber jetzt zurückgucken. Zwischen 2004 und 2006 haben die zuständigen Behörden verschiedene Geschäfte im Kanton Bewilligungen für jeweils 2 Sonntagsverkäufe pro Jahr gegeben. Und dann hat es gemäss der Gewerkschaft Unia auch solche gegeben, Gärtnerien, Autogaragen, Möbelgeschäfte, die ohne Erlaubnis am Sonntag auftauchen und Personal beschäftigt haben. Die Gewerkschaft hat Beschwerden eingereicht. Im Januar von diesem Jahr ist aber das Kantonsgericht nicht darauf eingetreten. Das Kantonsgericht hat gefunden, was die Unia da ankreide, sei gegenstandslos, weil sie 2008 das eidgenössische Arbeitsgesetz den Kantonen die Möglichkeit gäbe, an bis zu 4 Sonntage pro Jahr die Angestellten ohne Bewilligung zu arbeiten. Die Unia hat nicht nachgegeben und ist ans Bundesgericht gelangt. Unterdessen hat der Freiburger Grosse Rat in der diesjährigen Februarsession eine Gesetzesvorlage für 2 Sonntagsverkäufe pro Jahr abgelehnt. Das hat das Bundesgericht mitbekommen. Und jetzt entschieden, das Kantonsgericht müsse auf Beschwerden von der Unia eintreten. Die Gewerkschaft hege als Interesse, dass das Freiburger Kantonsgericht die kantonale Bewilligungspraxis für Sonntagsverkäufe beurteile. Das insbesondere, weil nach dem Grossratsbeschluss für Sonntagsbewilligungen gegen noch restriktive Bedingungen gelten und Gesuchsteller als dringendes Bedürfnis müssen können anweisen.
Jugendliche müssen sich ja heutzutage auf eine ziemlich beweisen, wenn sie eine Lehrstelle wollen. Mit sogenannten Multi-Check-Tests wird vorab ihre Eignung abgeklärt. Aber es geht auch anders. Das zeigt zum Beispiel die RCM Estech zu Burgdorf. Zu ihr gehört auch die Lehrwerkstatt vom Landmaschinenproduzent Ebi. Der Christian Strübin berichtet.
Burgdorfer Maschinenfabrik Ebi hat fern ihren Produktionsbereich für Haufen Teile und Komponenten für Fahrzeuge und Maschinen ausgelagert. Eingestiegen ist für das neue Unternehmen RCM Estech AG, ein Teil von der Aargauer Estech Industriegruppe. Die neuen Besitzer haben allerdings nicht nur die Aufträge und eine Belegschaft von 95 Ebi-Leuten übernommen, sondern auch die traditionsreiche Lehrwerkstatt für Polymechaniker und Automatiker. Und hier wird jetzt so optimiert, aber nicht so, wie sie in harten Zeiten gerade in der Maschinenindustrie gang und gäbe ist. Der Geschäftsführer Markus Frauchiger.
Wir in der Maschinenindustrie in der Schweiz brauchen hier hochqualifizierte Leute, dass wir in dieser Weltwirtschaft überhaupt noch bestehen können. Das ist sicher ein grosser Grund, warum wir auch die Lehrwerkstatt hier übernommen haben und selber wollen ausbauen und natürlich auch erweitern.
Die zwei aufgeräumten jungen Männer in Überhosen, die Besucher den Morgen vor der Lehrwerkstatt erwartet haben, gehören zu dieser Schuppel von zurzeit 28 angehenden Polymechanikern. Und sie erzählen frisch von der Leber weg, wie sie den Einstieg ins erste Lehrjahr erlebt haben. Der Michael Wittmer.
Ich habe es erlebt, dass es schwierig ist, etwas zu finden als Realschüler. Weil unter dem Multicheck das Leben drüber hat er verlangt, aber sie haben irgendeinen Test gemacht von der RCM.
In dieser Lehrwerkstatt von RCM Estech und Ebi fällt es irgendwie anders an, als in anderen Lehrbetrieben. Kein Papier im Voraus, kein Multicheck, kein Bewerbungsdossier, wo sowieso jedes gleichgestellt daherkäme wie das andere. Dafür direkten Kontakt mit einem Ausbildungsleiter, der auf einer Nase hat, ob Chemie könnte stimmen. Und darum müssen die jungen Leute selber herstehen. Sie müssen schnuppern, egal woher sie kommen. Und er macht die Lehrwerkstatt ohne eigene Aufnahmeprüfung. Der Berufsbilder Heinz Pichsel.
Das Wichtigste, wenn einer hier lernen will oder allgemein etwas lernen will, dann ist das Wichtigste, das Interesse muss vorhanden sein. Und wenn das da ist, dann funktioniert eigentlich alles.
Und so ist auch Janik Jakob der Gump ins Berufsleben gelungen.
Es hat mir gefallen, die Arbeit ist interessant. Man ist nicht ganz allein mit den 28 Stiften.
Eigentlich ist nicht nur die Rekrutierung, eigentlich ist auch der Lehrplan. Er ist schon im Einklang mit der Bildungsverordnung, aber er ist konsequent auf eine Praxis ausgerichtet, wo man in dieser altehrwürdigen Maschinenhalle mit den modernen Geräten lernen kann. Wenn einer von seinen Gielen im Verlauf der Stifte zum Beispiel in die Fachrichtung Konstruktion einschwenke, dann wüsste das technische Büro von Ebis, dass der nicht viereckige Löcher bohren will. Es funktioniere wirklich, sagt der Ausbildner Bichsel.
Also, wir machen eigentlich sehr gute Erfahrungen, auch mit diesen Leuten. Man muss immer daran denken, dass die Leute in diesen vier Jahren eben erwachsen werden. Jeder hat einmal eine kleine schwierige Phase, aber am Ende haben wir eigentlich mit jedem das Ziel erreicht. Man merkt nach vier Jahren eigentlich keinen Unterschied mehr, ob einer als Sekundar- oder als Realschüler gestartet ist.
Und in diesem Ausbildungsmilieu geben knapp 2 von 100 Stiften die Lehre auf. Der kantonalbernische Durchschnitt der Lehrabbrüche liegt mit 20% zehnmal höher. Der Michael Wittmer im ersten Lehrjahr erachtet Samuel als Chance und auf alle Fälle als vorzügliche Referenz mit Aussichten, die über einen Lehrabschluss ausgeht.
Ja, das haben wir noch nicht bekommen, aber andere Stifte haben es auch gesagt, dass sie hier bleiben hier und hier gehen, wie es ihnen gefällt.
RCM Estech garantiert nämlich jedem Lehrabgänger eine erste Stelle.
Seit bald 10 Jahren gibt es die Age-Stiftung für gutes Wohnen im Alter. Alle 2 Jahre vergibt die Stiftung in Deutschschweizer Preis der Age Award mit 250'000 Franken. Das Jahr geht der Preis an das Betagtenzentrum Laupen im Kanton Bern. Damit hat die Age-Stiftung eine Institution ausgezeichnet, die im Bereich der Palliativpflege arbeitet, wo Betagte ihre letzten Lebensjahre verbringen. Der Michael Sali berichtet.
Bei der Palliativpflege, beim ganzheitlichen Umsorgen von alten Leuten in den letzten Lebensjahren, die nicht mehr allein für sich sorgen können, stehen immer der Mensch im Zentrum und nicht primär seine Krankheit und Gebrechen, sagt das Jurymitglied Antonia Jan, Geschäftsführerin der Age-Stiftung.
Das Schützen von dem immer schwächer werdenden Mensch, das ist eben Palliativcare, das ist wie ein Mantel um die schwächer werdende Person herumlegen und sie begleiten, sanft begleiten auf dem Weg zum Ende vom Lebens, zum Tod.
Was hat die Jury denn am bedachten Zentrum Laupen besonders beeindruckt?
Also wenn man reinkommt, dann ist es schon mal hell und es sitzen Leute rum, die interessiert schauen, wer da kommt und geht. Man hat das Gefühl, es ist wohnlich und die Leute, die dort sind, die fühlen sich da zu Hause. Mich jetzt dünkt, die Institution bemüht sich, den Bewohnern wirklich einen Handlungsspielraum noch zu bieten, so gut wie das möglich ist. Und die Rückzugsmöglichkeiten anbietet, aber auch eine attraktive Öffentlichkeit schafft.
Das Pflegeheim, wie das Heim zu Laupen eins ist, ist die letzte Station im Leben der alten Leute. Wer es schafft, in dieser Situation Würde und Lebensqualität zu verleihen, der hat diesen Preis verdient.
Dass man eben auch die Leute, die Pflege brauchen, nicht nur wie Patienten behandelt und gut pflegt, sondern dass man die wie Bewohner behandelt, obwohl sie schon eigentlich am Ende stehen mit ihrem Leben. Aber dass man sie nicht medizinalisiert, sondern dass man sie weiterhin als Menschen mit ihren Möglichkeiten sieht.
Der Werner Egloff, der Direktor vom Bedachten Zentrum zu Laupen, freut sich, dass seine jetzt 10-jährigen Bestrebungen für mehr Lebensqualität im höheren Alter gewürdigt werden. Sein Engagement ist für ihn eine Selbstverständlichkeit.
Ich will ja, dass es mir auch mal so ging. Ich will dort die Lebensqualität und die Sterbequalität wirklich bis am Schluss vom Leben.
Der Mensch im Zentrum und nicht seine Krankheit. Der Grundgedanke hat Laupen in ein Motto umgemünzt, wo die 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter probieren, Tag ein, Tag aus in die Tat umzusetzen.
Wir wollen nicht am Leben Tag anhängen oder anfügen, sondern am Tag mehr leben.
Und wie das aussieht im betagten Zentrum Laupen, der Michael Sali ist schauen.
Die Kette Güdel ist 85 und noch gut zu Weg. Sie ist eine von den Bewohnerinnen, die das Leben im Heim noch richtig geniesst.
Ja, dir, das ist etwas Wunderschönes. Ich genieße es, die Ruhe. Ich genieße es einfach. Ich habe immer es schön in meinem Logis. Aber hier fühle ich mich daheim und wohl.
Und sie erzählt, was ihr denn hier so gut gefällt.
Die Umgebung. Die lieben Leute, wir haben hier, und das merkt ihr, dass eine Harmonie ist bei den Angestellten. Das fühlt sich einfach bezogen zu den Leuten, die hier arbeiten.
Und wenn Frau Güdel das sagt, muss das so sein. Auch wenn sie das zuerst nicht gedacht hat, was sie ihr neues Heim von aussen gesehen hat.
Jetzt hier habe ich gedacht, ja, das sieht ja aus wie eine Kaserne, das Haus.
Von
aussen. Dann bin ich reingekommen, das Vögelchen, das Zwitscher. Dann die Helle, die netten Leute. Ja, was will er mehr?
Die Jury vom Age Award würdigt explizit, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im betagten Heim zu Laupen gerne arbeiten gehen. Die Fluktuationsraten unter den Mitarbeitern sind weit unter dem Schnitt von dieser Branche.
So das Zusammengehörigkeitsgefühl, habe ich das Gefühl, ist in dieser Institution sehr hoch.
Sagt die Aktivierungstherapeutin Ursula Schmid. Sie lobt die Stimmung im Team.
Mir kommt es immer so vor, es ist ein Geben und ein Nehmen. Und wenn sich die Waagschalen irgendwo Balance halten, dann geht es schon auf. Und so unter dem Personal kommt mir das Ganze vor wie ein dichtes, elastisches Netz. Und wenn man es selber nicht mehr hat, dann hat jemand anderes.
Besonders auffällig ist das Ambiente in diesem Haus. In den Gängen stehen Biedermeier-Möbel, alte Schränke, die Stöcke sind leicht durchflutet und an den Wänden hängen Bilder und Dekorationen, die zum Teil zusammen mit den Bewohnern gemacht werden. Die Stimmung zieht sich bis in die Wohngemeinschaft der Demenzkranken, wo der Bewohner mit einem sogenannten Demenzgarten eine regelrechte Oase geschaffen worden ist.
In diesem Demenzgarten hat es endlos Wege. Also es hat nie eine Sackgasse. Der Weg führt immer wieder irgendwo eben an die Sicherheit.
Verschiedene Unterlagen regen die Sinnen an und im Sommer gibt es Blumen zum dran schmücken oder Erdbeere zum Schnausen. Bänkchen zum Hocken. Das alles lockert die klassische Heimatmosphäre auf. Und mit liebevoller Gestaltung hier und da wird aus dem Heim ein richtiges Daheim, wo sich auch die Kette Güdel etwas eingerichtet hat wie daheim.
Die Umgebung, die Atmosphäre macht so viel aus. Wenn ihr manchmal die Krümel in Bern seht, wo sie in ein Altersheim haben, mit den Schrägen kleiner als der Klein. Und dann haben sie dort noch eine grosse Postengruppe bei sich und noch einen grossen Ausflugstisch. Habe ich mir gesagt, nein, du musst das kleine Zeugs mitnehmen, nicht das grosse, nicht das moderne.
Frau Güdel schätzt die aufmerksame Pflege und gehört auch von anderen Bewohnern eigentlich nur gut. Darum hat sie auch keine Angst vor dem Tag, wo sie gehen muss.
Hört mal, ich weiss, dass sie sie hier begleiten, dass man dann nicht allein ist. Verlassen. Und ihr könnt ja im Zimmer sterben. Ihr werdet nicht in einen Gang rausgeschoben, wie es im Spital passiert.
Das Leben im Pflegeheim. Das ist auch eine kostspielige Angelegenheit, natürlich auch zu laufen. Das zehrt am Vermögen, auch an dem von der Kette Güdel.
Es ist schon happig, was man zahlt. Aber wisst ihr, was könnt ihr noch mitnehmen? Das letzte Hemmli hat keine Tasche.
Die Kette Güdel, Bewohner vom betagten Zentrum Laupen. Sie hat Michael Sali übrigens empfohlen, er soll sich doch da schon mal anmelden. Die wichtigsten Nachrichten aus der Region hat der Peter Brandenberger.
Die Stadt Berner Regierung will genau wissen, warum der Bärenpark nochmal viel mehr kostet als angenommen, bis 9 Millionen mehr. Sie will darum eine Untersuchung. Der Gemeinderat bedauert auch, dass der Bärenpark jetzt nicht ohne öffentliche Gelder zustande kommt, so wie das eigentlich die Vorgabe wäre gewesen. Die Zukunft des Botanischen Garten Bern ist für 4 Jahre gesichert. Die Berner Regierung hat bis Ende 2013 je 550'000 Franken pro Jahr bewilligt. Auch die Stadt und die Burggemeinde Bern und die Uni sind an dieser Übergangslösung beteiligt. Wie es nachher weitergeht, will die Regierung bis in 3 Jahren sagen. Das Freiburger Kantonsgericht muss eine Beschwerde gegen die Bewilligung von Sonntagsverkäufen behandeln. Das Bundesgericht hat entschieden, dass das Kantonsgericht auf die Beschwerde von der Gewerkschaft Unia zu Unrecht nicht eintreten sei. Die Umweltorganisationen WWF und Pro Natura machen Rekurs gegen die Baubewilligung für das Gaskombikraftwerk Chavalon im Wallis. Die Bewilligung von der Standortgemeinde Wuffi sei illegal.
Der Wetterbericht für unsere Region hat der Felix Blumer von SF Meteo.
Heute Abend ist es allgemein noch recht freundlich, nur so Richtung Oberland. Dort haben wir zum Teil noch ein paar dickere Wolken. Der Morgentag, der sieht dann doch anders aus, vor allem in den Kantonen Bern und Freiburg. Da ist es das erste Mal wechselnd bewölkt. Dann um Mittagszeit gibt es aber doch noch ein paar grössere Aufhellungen, bevor es dann am Abend vom Jura her definitiv zutut. Und dann setzt der Regen ein. Die Schneefallgrenze ist zuerst bei etwa 800 Meter. Dann geht sie vorübergehend mal auf etwa 1000 Meter drauf und kommt gegen den Abend erneut auf 800 Meter drauf. Im Wallis, da bleibt es morgen trotz ein paar Wolkenfelder eigentlich recht sonnig. Temperaturen am Morgen, da haben wir verbreitet wieder Frost. Die Werte allgemein sind im Bereich zwischen 0 und minus 2 Grad. Am Nachmittag, da gibt es dann in der Region Bern Werte so etwa um 7 Grad. Im Wallis, da lange es für rund 9 Grad. Am Wochenende, da geht es dann eher durchzogen weiter. Vor allem am Samstag, da ist es wechselhaft. Es gibt immer wieder Schauer und es kann sogar mal ein paar Flocken bis fast ganz runtergeben. Dazwischen aber auch Aufhellungen, da speziell im Wallis. Am Sonntag, da haben wir über Mittelland Hochnebel. Drüber ist es aber bereits recht freundlich. Temperaturen am Wochenende allgemein so etwa um 7 bis 8 Grad. Im Wallis zum Teil bis 10 Grad.
Das war das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis vom Donnerstagabend. Zusammengestellt von Peter Brandenberger und präsentiert von Elisa Häni. Das Internet drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.